Das muss man auch mal unterscheiden, dass eine Sauerkrautherstellung oder auch Kimchi-Herstellung oder Tempeh-Herstellung sind verschiedene Fermentationsprozesse. Also Sauerkraut wird milchsauer vergoren und bei Tempeh ist es eine Pilzfermentation. Das heißt, es sind grundsätzlich auch unterschiedliche Fermentationsprozesse. Bei Kimchi und Sauerkraut ist es so, dass diese Produkte auch Probiotika enthalten.
Herzlich willkommen bei Food Fact. Neben dem bekannten Tofu taucht seit einiger Zeit ein weiteres Produkt im Regal auf. Eines, mit dem viele von uns gar nichts anfangen können. Tempeh. Dabei steckt hinter diesem fermentierten Lebensmittel weit mehr, als man vermuten würde. Geschmacklich, ernährungsphysiologisch und als echte Bereicherung für eine gesunde, abwechslungsreiche Ernährung. Heute widmen wir uns genau diesem Produkt. Gemeinsam mit John und Merle, den beiden Gründern von Foretaste aus Lübeck. Ein Startup, das seit 2024 Tempeh aus Süßlupinen und gelben Erbsen herstellt, soja- und glutenfrei, aus einer kleinen Manufaktur. Was ist Tempeh eigentlich? Wie wird's hergestellt? Wie bereitet man es zu? Und warum könnte Tempeh das nächste große Ding auf unserem Teller sein? Bleibt dran, denn die Folge eröffnet eine Welt, die die meisten von euch garantiert noch gar nicht kennen. Lieber John, liebe Merle, herzlich willkommen bei Food Fact. Schön, dass ihr heute dabei seid.
Ja, vielen Dank für die Einladung erstmal, Stefan.
Wir freuen uns, dabei zu sein.
Ich muss gleich direkt sagen, wenn ich an Tempeh denke, dann denke ich an Soja, an asiatische Märkte, an etwas, was man vielleicht kennt. Sicher nicht an Lübeck. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, Tempeh aus Süßlupinen und gelben Erbsen zu machen?
Das fing vor 7 Jahren an, sozusagen die Geschichte von Foretaste. Das wusste ich noch gar nicht so richtig. Und zwar, ich habe damals Koch gelernt, bin dann auf Reisen gegangen. Unter anderem war ich dann auch in Indonesien. Ich war ungefähr circa ein Jahr unterwegs in Asien und bin dann ja lange Zeit getravelt von wirklichen Standorten bis Japan. Ich war sogar auch in Myanmar, also jeglicher Form in jeglichen Ländern und hat mir ein Buch mitgenommen und hat gesagt, eigentlich möchte ich ein Restaurant aufmachen. Ich habe damals Koch gelernt und ich war immer foodbegeistert und immer nach Sachen gesucht, was nach neuen. Und zu der Zeit habe ich mich sehr vegetarisch ernährt und beziehungsweise fast auch vegan und wollte mir immer gesunde Lebensmittel für mich neu entdecken. Und ich war dann unter anderem auch in Indonesien, auf Bali, habe da das erste Mal Tempeh kennengelernt, aber nur ganz zufällig. Ich habe es ja wirklich gar nicht gesucht, ich kannte Tempeh noch nicht mal. Und da war das so, dass ich in einem Warung war. Und ein Warung ist ein indonesisches Restaurant sozusagen, kann man es eigentlich kurz fassen. Und da sucht man sich die Sachen aus, die man essen möchte. Das muss man sich so vorstellen, man hat so verschiedene Schalen. Und dann habe ich zufälligerweise mit auf Tempeh geklickt oder gewählt. Und dann habe ich den Geschmack gar nicht richtig, war für mich ganz neu, weil der Geschmack, den kannte ich nicht. Wenn man, glaube ich, Tempeh vorher noch nie gegessen hat, dann war es so, dass es neuer Geschmack ist. Und ich habe dann den Koch gefragt, was es ist, und er meinte, das ist Tempeh. Und dann habe ich mich immer weiter damit beschäftigt und es kam immer mehr das Interesse zu Tempeh. Ich habe dann direkt, als ich in Indonesien war, beziehungsweise auf Bali, Fermentationskurse gemacht, Kochkurse gemacht. Da fing es sozusagen richtig erst an. Und als ich dann in Lübeck, beziehungsweise in Deutschland zurückkam, nach knapp ein Jahr, war kurz die Zeit vor Corona. Und Corona, wissen wir alle, hat so zu kleinen Schrecken für alle Gastronomen erbracht. Für mich eigentlich auch. Ich wollte eigentlich auch Gastronom werden, was dann mit Corona leider gescheitert ist. Aber mein Interesse an Tempeh ist nicht gescheitert. Und zufälligerweise habe ich dann Merle kennengelernt. Und Merle hat dann, kann er ja mal gerne weitererzählen.
Genau, ich habe zu der Zeit noch studiert und ich habe ganz klassisch BWL studiert, ganz langweilig, ne, was man eben so macht, wenn man nicht weiß, was man machen soll. Und ich habe zu dem Zeitpunkt einen Kurs belegt, der hieß Gründungsmanagement. Und der Dozent des Kurses war der Präses der IHK zu Lübeck und hat auch selber Unternehmensberatung gemacht, gerade für junge Unternehmen. Und wir mussten dann einen Businessplan ausarbeiten. Und weil John mir vorher schon von Tempeh erzählt hat und auch selber Tempeh serviert hat, und tatsächlich auch so, wie er es selber in Indonesien kennengelernt hat. Also er hat mir gar nicht gesagt, was es ist. Und ich weiß noch ganz genau, ich habe es probiert und er hat es damals so in Ketchup Manis, das ist ja so eine süße Sojasauce, zubereitet. Und ich weiß noch, dass ich es nicht zuordnen konnte, was es ist, aber eins ist geblieben und zwar, dass es mir richtig gut geschmeckt hat. Und dann hatte er mir darüber erzählt und gesagt, dass das Produkt in Deutschland ja noch recht unbekannt ist und hatte das Wort nischig fallen lassen, also es ein Nischenprodukt ist. Und da ist natürlich gleich mein BWL-Brain angesprungen und hat gesagt, ah, eine Nische ist was Gutes, die muss man besetzen. Und dann habe ich gesagt, ey, wollen wir nicht für den Gründungsmanagement-Kurs einen Businessplan ausarbeiten über Tempe? Und das haben wir dann gemacht und es war auch sehr erfolgreich. Der Dozent kam dann im Anschluss an die Präsentation zu mir und hat gesagt, ey, habt ihr nicht schon mal drüber nachgedacht, das wirklich umzusetzen? Weil das ist seit langem mal wieder eine Business-Idee, die wirklich Potenzial hat. Und so sind wir dann tatsächlich in Lübeck, war kurze Zeit später, waren sogenannte Startup Days und da sind wir dann hingegangen, haben uns informiert und dann hat sich die Idee immer weiter geformt und so kam es dann schlussendlich dazu, dass wir Fortaste gegründet haben und ja, Tempe ja für uns entdeckt haben.
Warum habt ihr euch denn auf Lupinen und Erbsen geeinigt und nicht die klassische Soja-Fermentation durchgeführt?
Das ist eine sehr gute Frage. Also das sind mehrere Gründe. Einmal, der Grund ist, Soja wird in den Leuten, also in der weiten Bevölkerung, als schlecht wahrgenommen. Dies wollten wir vermeiden. Zum anderen haben wir Lupinen und Gelberbsen, das sind heimische Hülsenfrüchte. Lupine hat was schön Nussiges. Also das kommt in Tempe sehr, sehr gut. Und die gelbe Erbse hat was leicht Süßes. Und diese Kombination zwischen süß und nussig hebt den Tempe auf ein geschmackliches neues Level. Und dadurch haben wir gesagt, das ist unser neuer USP, den wir für uns neu entdecken und aber auch für den Markt. Und ich glaube, das spricht auch immer unsere neuen Kunden oder beziehungsweise unsere Kunden wieder, dass sie sagen, endlich mal was anderes außer Soja. Der Tempe schmeckt auch einfach ganz anders. Das waren die jetzt die Gründe, ja.
Aber Lupine ist ja letztendlich auch ein Allergen, ähnlich wie Soja. Also hat das jetzt wirklich einen Vorteil? Und dann muss ich sagen, persönlich, ich finde Lupine ist auch immer sehr getreidig, sehr erdig so ein bisschen im Geschmack. Also ich kenne jetzt Joghurt aus Lupinen, es gibt ja auch Bratwürste aus Lupinen, Käse aus Lupinen. Mhm. Da ist immer so ein bisschen was Erdiges dabei. Wie ist das bei euch?
Bei der Rohstoffauswahl ist es ja sehr entscheidend, welche Rohstoffe man auswählt. Dass ich diesen, was du beschreibst, diesen mehligen oder erdigen Geschmack von der Lupine, kann ich persönlich nicht so nachvollziehen. Ich weiß aber, was du meinst, weil wir haben viele Sorten von Lupinen schon verkostet. Man hat ja in der Lebensmittelherstellung häufig die Herausforderung, dass die Lupinen einen Bitterstoff, also sogenannte Alkaloide, entwickeln, also Pflanzenabwehrstoffe, wo sich die Pflanze davor schützt, gefressen zu werden. Und die möchte man natürlich für die Lebensmittelherstellung möglichst gering halten. Das heißt, das ist ein Punkt, auf den wir sehr achten müssen, dass die Lupine wenig Bitterstoffe enthält. Ich persönlich finde aber, dass die Lupine geschmacklich, also wir haben, als wir damals den Tempe entwickelt haben, aus allen möglichen Rohstoffen fermentiert. Und für uns waren so von der Sensorik her die Lupine, genauso wie auch Soja, eine sehr saftige Bohne. Weil was uns aufgefallen ist, dass zum Beispiel Kichererbsen, Linsen, gelbe Erbsen, Bohnen, Kidneybohnen, was auch immer, oder auch Ackerbohnen auch häufig einen sehr mehligen Geschmack entwickeln. Das liegt daran, dass diese Hülsenfrüchte sehr kohlenhydratreich sind und dadurch in der Fermentation dann eben eher mehliger werden. Das heißt, für uns hat es tatsächlich schon einen Unterschied gemacht, dass wir gesagt haben, wir wollen eben diesen schönen saftigen Biss haben, dass es eben nicht so breiig im Mund wird, sondern richtig gut zu kauen ist. Die Lupine entwickelt dann eben, wenn man sie schön anbrät und schön anröstet in der Pfanne, so ein nussiges Aroma, was bei uns tatsächlich auch sehr, sehr gut hervorkommt.
Wie sieht denn der Prozess der Fermentation bei Tempe aus? Kann man das irgendwie beeinflussen durch einen speziellen Fermentationsstamm oder durch die Zugabe von Enzymen, von speziellen Pilzen?
Also es fängt schon bei der Rohstoffwahl Auswahl an, dass der Pilz ganz anders fungiert als zum Beispiel bei einer Sojabohne oder Kichererbsen. Je nach Rohstoff verhält sich der Pilz auch oder die Fermentation anders. Dann kommt es darauf an, wie lange man die Bohne kocht, wie viel Wassergehalt in der Bohne ist, wie potent der Pilz ist, wann der startet, also wann er anfängt zu fermentieren, unter welcher Feuchtigkeit er fermentiert zum Beispiel, unter welcher Hitze er anfängt auch zu Spuren zu geben. Also der ist ja ein Farbenpilz und der wächst sozusagen in die Bohne hinein. Das macht sozusagen die natürliche Bindung und da sind die Parameter definitiv wichtig, um ein gutes Produkt hervorzuheben.
Und wie stelle ich mir das vor? Ihr gebt den Pilz da dazu oder was meinst du denn zum Beispiel mit, wie potent der Pilz ist?
Ja, das ist ein schönes Wort für einen Pilz, aber es ist wirklich so, dass es die Anzahl in der Starterkultur, wie viel lebende Kulturen haben wir in der Pilzmischung beziehungsweise in der Starterkultur und die Bohnen werden beimpft, so nennt man das. Und dann bekommt jeder sozusagen, das muss man sich vorstellen, wie als wenn man so Puderzucker drüber streut über eine Waffel. Und jeder Pilz, beziehungsweise jede Bohne soll behaftet werden mit dem Pilz, damit der auch dann wieder keimt, der Pilz. Also wenn der Pilz nicht überall haftet, kann es sein, dass es auf einmal Löcher passiert oder die Fermentation schneller auf einer Seite wächst und dann auf der anderen Seite funktioniert sie gar nicht. Also es sind schon wirklich viele Parameter dabei, um eine gleichmäßige Fermentation herzustellen.
Jetzt ist ja bei euch auch direkt die Soße im Tempeh drin versteckt. Also wie funktioniert das technisch?
Nach der Fermentation wird der Tempeh bei uns haltbar gemacht. Teil dieses Haltbarmachungsprozesses ist, dass er schon mariniert wird. Also wir haben uns natürlich alle Produkte angeguckt, die es aktuell auf dem Markt gibt. Und wir wollten unseren Tempeh so gestalten, dass er für die Endkunden zu Hause möglichst anwenderfreundlich ist und auch gelingsicher ist. Und da haben wir ein großes Potenzial gesehen bezüglich der Marinade und haben darauf geachtet, dass unsere Marinade richtig großzügig und auch richtig schön saftig im Tempeh vorhanden ist. Das heißt, der Tempeh, der kommt in den Vakuumbeutel und dann wird die Marinade hinzugegeben, dann wird das Ganze vakuumiert und haltbar gemacht und so ist dann quasi der technische Herstellungsprozess. Und wir haben eben Wert darauf gelegt, dass unsere Marinade richtig schön saftig ist.
Wichtig ist auch, dass die Gewürze, das ist oftmals bei den Discountern der Fall, dass die Gewürze außen haften und somit verbrennen die Gewürze auch in der Pfanne. Also wenn man die Gewürze dann anbrötet, also den Tempeh mit den Gewürzen, verbrennen die. Gerade wenn Paprika zum Beispiel oder Pfeffer hinzugeben wurde oder Limette, also die Knoblauch verbrennt auch relativ schnell, wenn kein Öl hinzugeben wird. Und dann gibt es halt einen Bitterstoff, beziehungsweise dann werden die Gewürze bitter. Und wenn der Tempeh schon an sich säuerlich oder bitter wird, dann hat man natürlich ein ganz anderes Geschmacksaromen in dem Produkt. Und das wollten wir halt vermeiden. Wir wollten halt ein Produkt herstellen. Das haben wir auch lange Zeit getestet. Wir haben ja mit aus der Gastronomie angefangen und haben dann immer weiter getüftet, für den Endverbraucher das so einfach zu machen wie möglich, weil wir die Nische gesehen haben, wenn der Tempeh schon noch relativ unbekannt ist, dass wir es den Endverbraucher so einfach machen müssen wie möglich.
Aber wird es dann knusprig? Weil wenn ich mir das jetzt so vorstelle, da ist jetzt eine Soße im Tempeh und es ist recht flüssig drumherum. Ich schmeiße das in eine Pfanne rein. Oder ist das dann so gedacht, dass ich das dann zum Beispiel einfach in ein Wokgericht hineinschmeiße, klein geschnitten und da dünstet es vor sich hin? Also wie wäre die ideale Zubereitung denn aus eurer Sicht?
Also bei uns ist es wirklich super einfach. Wir haben den marinierten Tempeh. Der Tempeh wird dann mit Öl etwas angebraten. Und dann wird der Tempeh richtig schön knusprig außen und bleibt in der Mitte schön saftig. Das hebt uns auch nochmal ab. Oftmals wird der Tempeh sonst sehr trocken, was du schon gesagt hast mit der Sojabohne oder mit Lupine, was du halt kennst, dass er trocken wird. Und das ist bei uns nicht so, weil die Marinade in dem Produkt ist. Und das bleibt natürlich dann wieder schön in dem Produkt. Muss man sich vorstellen, wie beim Fleisch. Das ist, wenn man nur aus dem Fleisch wie der Hähnchenbrust die Haut richtig schön knusprig brätst. So ist es dann bei den Tempeh auch und innen drin bleibt es dann weich.
Wichtig ist nur ein kleiner Zusatz, dass man den Tempeh auf mittlerer Stufe erhitzt und nicht zu heiß. Also nicht wie beim Fleisch, dass man außen die Poren verschließen will, sondern dass es wirklich auf einer mittleren Stufe ist und es langsam brät.
Jetzt fühle ich mich ja schon fast fit für das Thema Tempeh-Kochen. Jetzt ist das natürlich schon ein Produkt, das klingt ja auch sehr gesund. Und Fermentationsprodukte ja generell mit Enzymen, Mikroorganismen, Nährstoffen. Ihr habt mir im Vorfeld erzählt, es gibt bei euch jetzt auch sterilisierten Tempeh. Und du, Merle, hast ja auch gemeint, es wird haltbar gemacht. Was bleibt denn bei dieser Sterilisation erhalten und was geht von den Inhaltsstoffen verloren?
Das ist eine sehr gute Frage, eine, mit der wir uns auch lange beschäftigt haben. Da bleibt zunächst zu sagen, dass Tempeh natürlich sehr reich an Ballaststoffen ist und dementsprechend auch reich an Präbiotika, die durch die Haltbarmachung auch immer noch in einer sehr hohen Zahl enthalten bleiben. Zum Beispiel unser Naked Hero Tempeh, das ist der Naturtempeh. Der hat 22 Gramm Proteine und 9 Gramm Ballaststoffe auf 100 Gramm. Also damit deckt man, wenn man 100 Gramm, also einen halben Block Tempeh isst, schon mal ein Drittel seines Tagesbedarfs an Ballaststoffen ab. Und diese bleiben uns auch erhalten. Das haben wir in Labortests natürlich alles analysieren lassen. Und auch generell die Mineralstoffe, die in den Bohnen enthalten sind, die bleiben einem natürlich auch enthalten. Also hat man da jetzt keine negativen Auswirkungen. Und viele denken auch immer, ich glaube, das ist auch so eine Frage, die wir oft bekommen, kann man Tempeh roh essen? Und da ist vielleicht nochmal wichtig, das richtig einzuordnen, dass der Tempeh, den wir im Supermarkt kaufen können, sei das jetzt in Biomärkten, online oder auch in Supermärkten oder Discountern, dass dieser Tempeh immer haltbar gemacht ist. Sei das durch Pasteurisation oder durch einen fortgeschritteneren Haltbarmachungsprozess wie bei uns. Aber dieses Produkt ist nicht mehr roh in der herkömmlichen Form. Also es ist nicht mehr mit einer rohen Hähnchenbrust vergleichbar. Das findet man, wenn überhaupt, nur auf Bali in Indonesien, wo der Tempeh fermentiert wird und dann direkt weiter konsumiert wird. Wenn man darauf Wert legt, dass man, wie zum Beispiel bei einer unpasteurisierten Misopaste, die ganze Enzymaktivität noch enthalten hat in dem Produkt, vielleicht zielte deine Frage darauf auch ab. Das ist grundsätzlich bei den Produkten, die man im Supermarkt an Tempeh kauft, nicht mehr vorhanden, weil die Enzyme ab einer Temperatur von 57 Grad Celsius denaturieren, das heißt die Proteine denaturieren, und somit hat man nicht mehr diese Enzymaktivität, was ja viele Leute, also richtige Foodies, die viel Wert auf eine gesunde Darmflora legen, sehr darauf achten. Und das hat man generell nicht mehr bei den Produkten.
Was ich aber nicht ganz verstehe, weil ich meine, ich kann ja auch ein Sauerkraut, ein Rohsauerkraut oder eine Salzgurke, eine frische kaufen. Die ist ja auch nicht irgendwie sterilisiert, die ist ja auch in der Rohkostqualität unter Anführungszeichen, und da habe ich das ja drin. Also zumindest bemerke ich es in meinem Magen. Es ist ein Unterschied zwischen Tempeh und Sauerkraut.
Auf jeden Fall. Also man muss sagen, wir fermentieren ja Hülsenfrüchte, und die Hülsenfrüchte haben schwer verdauliche Zuckermoleküle. Und durch die Fermentation ist es so, dass die reduziert werden. Somit hat man nicht mehr die Hülsenfrucht, die normalerweise blähend ist, sondern ein verdauungsförderndes Produkt. Wir waren jetzt gerade zum Beispiel auf der Messe, wo das Alter sehr fortgeschritten war. Das war zwischen 50 und 80. Und da haben wir zum Beispiel auch das Feedback bekommen. Da kamen die nächsten Tage an. Ich habe das super vertragen, John. Ich hatte überhaupt keine Probleme, wie sonst mit gekochten Hülsenfrüchten. Und das ist halt das Schöne an den Tempeh, weil die Fermentation reduzieren die schwer verdaulichen Zuckermoleküle. Und dann haben wir ein Produkt, was wirklich verdaulich ist. Zum anderen ist es so, dass die Proteinsynthese bzw. die Nährstoffe oder der Pilz ernährt sich von den Nährstoffen. So, das heißt, der Pilz spaltet für dich sozusagen die ganzen Makronährstoffe, und dann haben wir wirklich ein verdauliches Produkt. Und was Merle schon sagte, ballaststoffreich ist und proteinreich. Und die Kombination macht es sehr interessant für auch Fitnesssportler oder Leute, die weniger Fleisch essen möchten.
Und ich glaube auch noch einen Punkt zu deiner Frage, weil du von Sauerkraut gesprochen hast. Das muss man auch noch unterscheiden, dass eine Sauerkrautherstellung oder auch Kimchi-Herstellung oder Tempeh-Herstellung sind verschiedene Fermentationsprozesse. Also Sauerkraut wird milchsauer vergoren, und bei Tempeh ist es eine Pilzfermentation. Das heißt, es sind grundsätzlich auch unterschiedliche Fermentationsprozesse. Bei Tempeh haben wir es, glaube ich, schon genug beschrieben, aber bei Kimchi und Sauerkraut ist es so, dass diese Produkte auch Probiotika enthalten. Tempeh ist nicht probiotisch, Tempeh ist nur präbiotisch. Dementsprechend, also Präbiotika sind im Grunde genommen, um es einfach zu beschreiben, die Ballaststoffe, die in unserem Darm aufquellen, Flüssigkeit binden und dadurch die Verdauung langsamer vonstatten gehen lassen, wodurch man auch nicht so ein hohes glykämisches Peak hat. Also der Blutzucker geht nicht so hoch, dadurch, dass die Nahrung langsamer verdaut werden kann. Was auch gerade für zum Beispiel Diabetiker interessant ist. Wir hatten da mal mit einem Diabetes-Experten gesprochen, und der kam zu uns an den Stand, hat ein Stück Tempeh gegessen und kam eine Stunde später wieder, hat uns seine App gezeigt und gesagt, hier, guck mal, mein Zucker ist gar nicht hochgegangen. Und das spricht ja für diese wertvolle Proteinquelle. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage, Stefan.
Also da hat jetzt wirklich bei mir innerlich so eine Lampe aufgeleuchtet, da ist jetzt wirklich ein Groschen gefallen, muss ich sagen, weil das denkt man natürlich normalerweise gar nicht so nach. Du hast vorhin gesagt, John, ihr wart gerade auf einer Messe. Wenn ihr jetzt den deutschen Markt mal genauer anguckt, es gibt ja neben Tempeh sehr stark vertreten auch Tofu und Seitan. Ich glaube, Tempeh hat 10%, Tofu, Seitan den Rest. Das sind ja drei sehr unterschiedliche Produkte. Wie würdet ihr denn die drei miteinander vergleichen? Was kann Tempeh besser, was vielleicht schlechter?
Man muss ja sagen, die zwei Produkte, die du genannt hast, Tofu und Seitan, sind schon in den Köpfen der Deutschen. Das kann man schon sagen. Also jedes Mal, wenn wir auf Messen sind, kommt immer die Frage, ist das Tofu? Und dann müssen wir natürlich erstmal erklären, was das überhaupt ist. Und Tofu und Seitan kennen die meisten, und da ist der Markt auch schon erschlossen. Also Tofu ist sozusagen schon 10 Jahre Tempeh voraus. Das merkt man auch bei den Konsumenten. Man könnte sagen, jeder Dritte hat schon mal was von Tempeh gehört. Aber es bleibt trotzdem immer noch ein Nischenprodukt. Und in der Nische ist es groß, muss man sagen. Also das Thema Tempeh. Und wird auch größer. Aber es braucht noch Zeit. Ich denke, würde den Ganzen noch 2 bis 3 Jahre geben, bis wir da sind, wo jetzt Tofu ist. weil immer mehr soziale Medien werden darauf aufmerksam, was die Vorteile sind von Tempeh, wo es herkommt, was die Unterschiede sind. Und das trägt natürlich auch zur Bildung bei. Bei Seitan ist es ja so, dass wir eigentlich sagen können, das ist ja ein Block aus Weizen. Und der wird natürlich schwer verdaut, gerade für Leute, die Unverträglichkeiten haben, wie eine Glutenunverträglichkeit. Tofu ist immer noch mit dem ganzen Thema im Hinterkopf, dass man sagt, das ist wie ein Schwamm oder beziehungsweise wie ein Schwamm, der ausgepresst werden muss. Und die Leute haben etwas Schlechtes damit in Verbundenheit. So nehmen wir es auf. Deswegen, wenn wir bei Verkostungen da sind, die gehen wir mit Tofu weg. Also, und dann sagen wir erstmal, dass das Tempeh ist, dass es wie das ganz anderes, ein ganz anderes Produkt ist, dann sind ja die Leute wieder offener. Also man merkt schon die Unterschiede zwischen Tofu, Seitan und Tempeh. Und dann hat man natürlich wirklich einen Vorteil mit den Tempeh-Produkten, muss man sagen.
Wenn ich heute im Internet ein bisschen recherchiere, dann werde ich hunderte Tofu-Rezepte finden und vor allem auch Anwendungsmöglichkeiten. Also ob das jetzt im Mousse au Chocolat ist, als Dessert, für eine Sauce Bolognese ist, geräuchert, abgebraten, als Speckalternative. Wie ist es denn da bei Tempeh? Kann ich das auch so vielfältig einsetzen oder gibt es da auch so viele Rezepte oder ist das erst in Entwicklung oder kann man das gar nicht machen?
Das ist eine sehr gute Frage. Also das ist, glaube ich, eine Frage für mich, weil ich habe ja Koch gelernt und man muss sagen, die Leute können es genauso handhaben wie Fleisch beziehungsweise wie Tofu. Es ist grundsätzlich super einfach. Man kann damit auch Desserts machen. Wir sagen immer, behandle es wie eine Hähnchenbrust, also das Naturprodukt Tempeh. Kann man marinieren, braten und servieren. Oder man brät es und danach würzt man das wie eine Hähnchenbrust und löscht es mit Pesto ab, mit Soßen. Da ist man vollkommen frei. Und man kann auch Tempeh süß essen.
Aber ich esse ja jetzt in der Regel keine Hähnchenbrust als Dessert.
Also
ich
stimmt.
Also, was ist denn die Süßspeise, die dir da so in den Sinn kommt mit Tempeh?
Ja, also wir haben zum Beispiel sehr viele Sachen immer gemacht. Also zum Beispiel.
Welche?
Nussersatz, Crumble. Also das heißt, wir haben den Tempeh karamellisiert. Also durch die, das habe ich ja schon mal gesagt, durch die Lupine haben wir was leicht Nussiges. Und diese Aromen setzen wir schön ein im Dessert. Das heißt, den karamellisieren wir und dann lassen wir den trocknen. Und dann wird der Zucker schön hart und der Tempeh wird auch schön knusprig. Das heißt, wir haben ja sowas wie Granola, aber nur aus Tempeh. Und den kann man durch
Tempeh Crumble.
Ja, Tempeh Crumble, genau, richtig. Und dann machen wir daraus einen Apfel-Tempeh Crumble mit oben Soja, Joghurt zum Beispiel oder vegane Sahne, wenn es vegan sein soll oder wenn es vegetarisch sein soll, dann nimmt man halt normale Sahne, aber je nachdem kann man das Ganze abwandeln oder macht es karamellisiert in Tempeh und dann hat man so eine Art Praline und dann kann man den halt schön mit Karamell nochmal oben beziehen oder mit Schokolade, dann hat man wirklich wie eine Art, so eine, wie Duplo ist immer sagt, die längste Praline.
Das hast du auch schon mal gemacht, John. Da hast du so Balkentempeh, ich würde sagen so 30, 40 Gramm genommen und dann hast du eine Dattel-Bananencreme gemacht als Karamell sozusagen und der Tempeh, der war vorher, glaube ich, auch gebraten, einfach nur in Öl gebraten und dann kam da diese Dattelcreme rüber zur Süße und dann wurde das Ganze mit Zartbitterschokolade ummantelt. Das haben wir mal bei einer Feier gemacht, da hatten wir irgendwie 30 Leute eingeladen und das wurde dann quasi als gesunder Protein-Snack ausgegeben und die Leute haben uns danach alle gefragt, wie habt ihr das gemacht? Und das ist ja cool und man kann damit echt richtig vielseitige Sachen machen. Wir haben damit auch schon zum Beispiel einen Hummus gemacht, also püriert und dann genau mit karamellisierten Zwiebeln eine Aufstrich-Alternative gemacht. Also man ist mit Tempeh eigentlich, so wie du gesagt hast, Stefan, genauso frei wie mit Tofu. Man kann alles möglich daraus machen und unsere Kunden werden damit auch total kreativ tatsächlich.
Aber gibt es Tempeh auch in verschiedenen Konsistenzen? Mit Tofu gibt es ja zum Beispiel ganz weich, aber auch relativ hart oder ich kann ja Tofu auch auspressen, wie du vorhin gesagt hast. Kann ich mit Tempeh auch so rumspielen oder gibt es da auch von der Struktur her, gibt es beim Tempeh auch von der Konsistenz her verschiedene Qualitäten?
Auf jeden Fall. Also unser Tempeh ist, wie viele das beschreiben, sehr nussig und von der Bissfestigkeit und von der Struktur angenehm bissfest, schon leicht weich. Also im Gegensatz zu der traditionellen Herstellung, beziehungsweise den man im Supermarkt kauft, ist der wirklich ein Block. Also der Tempeh, den man im Supermarkt findet, den kann man wirklich fast schon mit jemandem erschlagen. So hart ist, kann er sein. Also
und so ist trockenbröselig.
Genau, ja. Trockenbröselig beschreiben es viele.
Ist auch ein Anwendungsfall, ne?
Ist auch ein Anwendungsfall, ja, stimmt. Gerade wenn man allein zu Hause ist. Auf jeden Fall.
Dann kann man sich selber erschlagen.
Ja, genau. Es ist so, dass man genauso viele verschiedene Strukturen hat wie bei Tofu oder anderen sämtlichen Fleischalternativen oder pflanzlichen Proteinquellen. Das ist je nach Herstellungsart, gibt es da wirklich verschiedene Qualitätsstufen, muss man sagen. Und ich finde, das schmeckt auch jeder Kunde anders und kann auch die Vorteile von uns wieder heraus schmecken.
Aber kann ich es zum Beispiel auch in Hafermilch oder Milch einlegen, pürieren und dann einen Smoothie draus machen? Ist das auch eine Anwendung oder ist das eher exotisch?
Das habe ich auf jeden Fall schon mal gesehen. Aus Amerika war das, glaube ich, dass jemand tatsächlich so einen Smoothie damit gemacht hat und als Proteinquelle Tempeh dazu gemacht hat. Wir haben das, glaube ich, noch nicht gemacht, ne, John? Müssen wir mal ausprobieren. Das ist unsere Hausaufgabe. Wir nehmen das mit und lassen sich das wissen, Stefan, wie es geschmeckt hat. Aber grundsätzlich von der Theorie her ist es möglich. Also man pürieren, klar.
Also man kann, wie Melle schon gesagt hat, man kann ja Aufstriche draus machen. Also letztendlich nimmt man keine Sojamilch zum Beispiel oder nimmt Brühe und schwitzt dann zum Beispiel Knoblauch, Zwiebeln, Olivenöl mit an und püriert das dann mit Tempeh und gibt dann nochmal Gewürze hinzu und dann hat man natürlich einen schönen Aufstrich, den man halt auf dem Brot servieren kann zum Beispiel.
Wenn ich im Supermarkt bin oder im Bioladen, dann kann ich einen Tofu schon für 99 Cent kaufen. Tempeh kostet ja ein Vielfaches mehr, zumindest was ich so am Markt gesehen habe. Wie erklärt sich denn dieser doch recht sportliche Preisunterschied?
Schweigen. Schau,
das ist dein Metier. Na jetzt hau raus, John. Jetzt wollen wir aber hier die knallharte Wahrheit.
Also,
fährst wahrscheinlich mit dem Ferrari spazieren, ne?
Ja, genau, die Marge ist so hoch. Das will ich, schön wär's, darauf arbeite ich hin, aber so ist es leider noch nicht. Ich fahre gerade noch mit dem Fahrrad, also die kurzen Strecken. Aber bei Tofu ist es so, die Rohstoffe sind schon mal sehr, sehr günstig. Also günstiger als eine Lupine, eine heimische. Zum anderen sind die Unternehmen so aufgebaut, also seit Jahrzehnten, beziehungsweise schon seit mehreren Jahren, dass sie besser skalieren können. Und dadurch, dass Tempeh noch ein Nischenprodukt ist und wir zum Beispiel auch ein Startup sind, was vielleicht noch nicht so skalieren kann wie ein großes Unternehmen, was im Jahr 300 Tonnen oder vielleicht mehr an Tofu verkauft, ist es der Skaleneffekt natürlich ein ganz anderer als jetzt bei uns, wo die Fermentation viel mehr Zeit kostet. Bei der Herstellung ist es so, bei Tofu, dass es viel, viel schneller geht. Bei Tempeh ist es so, dass wir mindestens 24 Stunden bis 36 Stunden fermentieren. Allein dafür haben wir natürlich ganz andere Kosten und brauchen auch Mitarbeiter, Zeit, Geld. Das ist natürlich ein Thema. Aber ich würde sagen, in den nächsten 2 bis 3 Jahren hoffe ich, dass wir natürlich auch den Tempeh zu einem Tofu-Preis anbieten können, der vergleichbar ist.
Erlebt ihr das? Ist der Tempeh-Preis ein Hindernis für Konsumenten, Konsumentinnen, tatsächlich Tempeh auszuprobieren?
Es kommt natürlich auf die Zielgruppe an. Ich komme aus Lübeck und in Hamburg gibt es den sogenannten Isemarkt. Das ist ein Markt, auf dem der jeden Dienstag und Freitag stattfindet, wo sich ganz viele neue Foodtrends befinden. Und wir haben uns da, bevor wir unseren Online-Shop gelauncht haben, auch hingestellt, um die Fragen und die Bedürfnisse unserer Käufer besser zu verstehen, weil sich da tatsächlich viele Foodies befinden, die nach guten Bio-Alternativen suchen oder generell Wert auf hochwertige Rohstoffe legen. Und da hatten wir auch viele jüngere Leute dabei, also Gen Z, also Studis, auch Schüler teilweise, die sich eben umgeguckt haben. Und die haben natürlich eine andere Zahlungsbereitschaft, sind aber dennoch bereit, für den Tempeh den Preis zu bezahlen, den er wert ist. Und bei den Leuten, die, ich würde sagen, so ab Mitte 30 bis Mitte 50 sich dort umschauen, die sind auch absolut bereit, den Preis zu zahlen. Und uns hat tatsächlich auch mal jemand, weiß ich noch, ganz gezielt angesprochen, gefragt, was kostet das denn? Und der hat gesagt, ja, also das finde ich vollkommen gerechtfertigt. Seine Zahlungsbereitschaft würde sogar bei 5 bis 5,50 Euro pro Stück liegen, weil, und das ist auch ein wichtiger Punkt, glaube ich, um die Hochwertigkeit des Produktes nochmal gegen Tofu zu vergleichen, hat man natürlich bei Tofu häufig so 11 bis 12 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm und ungefähr 1 Gramm Ballaststoffe. Bei Tempeh, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, haben wir 22 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm und 9 Gramm Ballaststoffe. Also es ist eine ganz andere, also man hat natürlich erstens viel mehr Sättigung durch das Produkt, was man auch nicht vergessen darf. Das sagen wir zum Beispiel auch unseren Gastronomen immer, dass sie nicht wie klassischerweise mit Tofu oder Fleisch kalkulieren. Normalerweise sind das so 100 Gramm bis 120 Gramm für die Proteinquelle auf einem Teller, wo wir immer sagen, bitte nehmt nur 70 bis 80 Gramm, denn der Sättigungsgrad von dem Tempeh ist viel, viel höher, dadurch, dass der Ballaststoff- und Proteingehalt viel, viel höher oder sehr hoch ist. Und dadurch setzt die Sättigung sehr schnell ein. Und das ist eben ein Riesenvorteil, was man natürlich am Ende des Tages auch wieder auf den Preis übertragen kann, dass man eben zwar einen höheren Preis zahlt, aber eben auch ein sehr hochwertiges Produkt hat, was einen lange satt hält und ja, sehr gut schmeckt.
Ihr habt euch ja zu Beginn, soweit ich weiß, dafür entschieden, die Gastronomie in erster Linie anzusprechen. Nicht den Handel und auch nicht den konkreten Einzelkunden. War da der Preis die Überlegung dahinter oder war da eine andere Überlegung dahinter?
Da ich da ja Koch gelernt habe, kannte ich die Szene und bin auch da in dem Sinne natürlich groß geworden. Und Merle hat natürlich auch in der Gastronomie schon auch Erfahrung und gearbeitet. Das spielt natürlich in der Nische die Nische. Das heißt, wir haben in der Nische nochmal die Nische gesehen. Das heißt, wir wollten einen Markt besetzen, der neu in der Gastronomie ist. Das heißt, wir wollten Marktführer werden. Das ist wie mit Tempo. Taschentuch soll Foretaste gleich Tempe sein. Also für uns war es wichtig, dass ich auch wusste, wie man Tempe richtig einsetzt. Die ganze Schulung. Wir wollten in der Gastronomie groß werden. Was wir auch immer wieder hören, ist ja auch, dass Köche die größten Kritiker sind. Und das heißt, wenn wir da bestehen, dann bestehen wir auch bei den Endkunden. Und das war uns wichtig. Also wir wollten den Schritt so machen, dass wir sagen, wir haben ein Produkt, das wir immer wieder verbessert haben. Wir haben unsere Rezeptur natürlich auch angepasst. Wir haben zum Beispiel vorher gerade 15 Gramm Protein gehabt. Jetzt haben wir 22 Gramm Protein in unserem Naturtempe. Da haben wir nochmal den Geschmack etwas neutralisiert, weil wir auch gemerkt haben, wenn wir Tempe schon anbieten, muss der etwas neutraler sein. Das ist zum Beispiel, was wir gemerkt haben, weil Tempe ist ein Produkt an sich, was von der Fermentation natürlich einen Eigengeschmack hervorbringt und den kann man gut anwenden. Aber der ist natürlich für jemanden, der das nicht kennt, neu. Und da wollten wir so ein bisschen das Ganze erleichtern, auch für die Gastronomie, wo wir sagen, hey, daraus müssen wir natürlich auch lernen und das Feedback nehmen und für die Köche das umso einfacher zu machen, um den Gast in der nächsten Stufe das auch zufriedenstellend produzieren zu können.
Jetzt sagst du mal so locker nebenbei, da haben wir uns gedacht, wir erhöhen den Proteingehalt von 15% auf 22%. Ich dachte, das ist ein Naturprodukt. Kann man das so einfach machen?
Ja, also wir haben jetzt keine Proteine hinzugegeben, sondern wir haben die Lupine an sich, die schon sehr viele Proteine hat, nochmal erhöht. Somit haben wir mehr Proteine in dem Produkt. Also wir haben kein Isolat oder sowas hinzugegeben, was man jetzt oftmals bei Fleischimitaten macht. Umso mehr haben wir aber mit Lupine hinzugegeben, was den Proteingehalt natürlich erhöht.
Jetzt hast du gesagt, ihr habt mit den Gastronomen gestartet. Wie war denn da das Feedback? Was war die größte Hürde? Preis, Unwissenheit, Ungewohnheit oder Gewohnheit? Oder haben die gesagt, unsere Kunden, Kundinnen interessiert das gar nicht?
Also die größte Hürde zum einen war die Bekanntheit. Also was wir gemacht haben, wir haben ganz viel Aufklärungsarbeit geleistet. Das heißt, es ist nicht so, wie das ist auch bei den Endkunden tatsächlich nicht so, dass wir anrufen und sagen, hier, wir haben hier ein ganz tolles Produkt, das ist sojafrei und glutenfrei und kein Fleischimitat, hast du Lust, es mal auszuprobieren? Also doch, in der Tatsache haben wir das gemacht und 99% der Leute haben gesagt, ja, unbedingt, komm her, solange das kein Tofu ist, bin ich da offen für. Und was wir dann aber gemacht haben, wir konnten nicht einfach Muster hinschicken, sondern wir sind persönlich hingefahren und haben wirklich vor Ort auch die Zubereitung gezeigt. Das heißt, wir zeigen verschiedene Zubereitungsmöglichkeiten, um auch wirklich die Vielseitigkeit des Produktes in den Vordergrund zu rücken. Und das ist natürlich ein sehr zeit- und ressourcenaufwendiger Prozess, der uns aber am Ende immer zu dem gewünschten Ziel gebracht hat. Und unserer Erfahrung nach ist es auch so, dass die Gastronomen immer begeistert waren von dem Produkt aufgrund der Sensorik, also der Bissfestigkeit und auch der vielseitigen Einsetzbarkeit, auch die Aufnahmefähigkeit für Marinaden, dass das Produkt eben wie die Marinaden aufsaugt wie ein Schwamm und dass es nicht so ist wie bei Tofu, dass man viel Geschmack reingibt, aber das Produkt am Ende irgendwie nicht so richtig das bringt, was man erwartet hat, also dass der Geschmack vielleicht nicht so schön geworden ist, wie man sich das gewünscht hätte. Also die erste Hürde, definitiv die Bekanntheit, viel Aufklärungsarbeit. Die zweite Hürde, und das haben wir natürlich auch überall in der Gastronomie, ist natürlich der Preis. Da haben wir aber auch einen guten Weg gefunden, wie wir den Kunden eben Möglichkeiten, Lösungen aufzeigen, um mit dem Produkt auch großzügig arbeiten zu können. Und ich weiß nicht, ob ich noch was vergessen habe, John, aber für mich wären das tatsächlich die zwei Pains.
Ja, die Gastronomie ist natürlich preissensibel. Das muss man ganz klar sagen. Also wer da mit falscher Hoffnung hingeht, sind wir vielleicht auch am Anfang. Man muss so sagen, wir sind ein Startup gewesen. Man muss natürlich auch lernen daraus, aus einer Erfahrung. Und somit mussten wir natürlich auch uns anpassen. Das heißt aber, was wir auch daraus gelernt haben, ist, dass viele Köche immer noch das vegetarische bzw. vegane Gericht mit Fleisch vergleichen. Das heißt, sie haben die gleiche Kalkulation wie beim Fleisch. Nehmen wir mal den 120 Gramm und es ist nun mal so, wie wir darüber schon gesprochen haben, dass Tempeh vielleicht etwas teurer ist als ein Hähnchenbrust vergleichbar. Das heißt aber, wir vergleichen hier eine Hähnchenbrust, die sehr, sehr niedrigen Qualität hat. Also fährt wie Wasser in der Massenproduktion produziert wurde, leider, muss man sagen. Und wir vergleichen in dem Sinne ein Bioprodukt. Und Bioprodukte in dem Sinne haben den Wert, dass sie Qualität natürlich eins hervorheben müssen. Und zum anderen sind wir dabei, dass den Tempeh so zu gestalten, dass der natürlich auch für die Kalkulation passt.
Mir wird noch ein anderer Aspekt einfallen beim Thema Gastronomie, und zwar eure Marke. Du hast ja gesagt, Four Taste soll ein Synonym für Tempeh werden. Gehe ich jetzt in ein Restaurant rein, bestelle einen Tempeh-Curry, dann wird das wahrscheinlich nicht den Markennamen Four Taste beinhalten, oder? Oder habt ihr das hinbekommen, dass das so ist wie ähnlich, dass ich dann reingehe und sage, oh, jetzt möchte ich einen Red Bull, was ich nie bestellen würde, plus ein Four Taste Tempeh-Curry. Kriegt man sowas als Startup hin, dass ein Gastronom den Markennamen nennt?
Sowohl als auch, je nachdem wie der Gastronom, muss man sicherlich auch sagen, selber offen ist und einen unterstützt, muss man ganz klar sagen. Also wir sind kein Unternehmen, was wir jetzt mehrere Hunderttausende von Euro in Marketingmaterial stecken kann, wo man Marketingmaterial zur Verfügung stellt, vielleicht noch einen Kühlschrank zur Verfügung stellt oder auch Flyer in sämtlichen Mengen und das dann wieder gibt auf der Speisekarte. Da müssen wir natürlich mit den Gastronomen anders in Gespräch gehen. Das heißt, wir haben das so, dass wir mit den Gastronomen sprechen und sie sehen, dass wir ein Startup sind. Und da ist natürlich schön, wenn gegenseitige Unterstützung da ist. Wir haben ein neues Produkt, wir bringen Innovationen in die Gastronomie und der Kunde bzw. der Gastronom schätzt das natürlich. Und da ist natürlich dann der Mehrwert auch für den Gastronom. Und wenn der das schätzt, wie auch für größere Caterer, dann wird auch Vorteils auf die Karte kommen.
Jetzt gibt es euch ja neuerdings auch im Einzelhandel. Herzlichen Glückwunsch dazu. Das ist großartig, das freut mich total. Und jetzt möchte ich natürlich alles wissen. Wo gibt's Four Taste? Was kostet's? Welche Sorten? Was hat euch denn dazu bewogen, diesen Schritt in den Einzelhandel zu machen?
Dankeschön erstmal für die Blumen. Da freuen wir uns sehr drüber und wir sind auch sehr glücklich über diesen Schritt. Ich muss dich allerdings ein bisschen bremsen, beziehungsweise die Erwartungen ein bisschen herunterschrauben. Denn es ist so, wir haben am 6. April unseren Online-Shop gelauncht. Das heißt, wir verkaufen das Produkt online über unseren Shop. Und darauf haben wir sehr, sehr lange hingearbeitet. Den Plan haben wir schon ganz, ganz lange. Und es ist tatsächlich so, dass wir darauf gewartet haben mit diesem Schritt, bis wir den Tempeh so verschicken können, dass er auch möglichst nachhaltig verschickt wird. Das heißt, dass wir keine große Menge an Coolpacks brauchen oder kühlendem Verpackungsmaterial, weil Versand an sich schon sehr, also nicht die nachhaltigste Alternative ist. Und deswegen haben wir auf den Schritt gewartet, dass unser Tempeh eben bei Raumtemperatur haltbar ist, sodass wir ihn dann ganz easy verschicken können und zum Kunden nach Hause liefern können, weshalb unser Shop jetzt am 6. April erst gelauncht wurde. Und gleichzeitig waren wir ja letztes Jahr auf einer Messe und haben da gute Kontakte knüpfen können, woraus jetzt eine Aktionswoche bei Butni entstanden ist. Butni ist eine, also für alle, die es nicht kennen, ist eine Drogeriekette, die es hier im Norden gibt, die ist vor allem in Hamburg vertreten, aber auch in Lübeck, Berlin und auf Sylt. Und dort hatten wir jetzt eine Aktionswoche, die ist letzte Woche gelaufen. Zahlen kann ich leider noch nicht nennen. Wir hatten unser Update-Call ist erst in ein paar Tagen, wo dann eine Dauerlistung besprochen wird. Und das ist es tatsächlich aktuell erstmal, weil wir sind ja, falls, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, Stefan, wir sind komplett gebootstrapped. Also wir haben alles aus eigener Kraft bis jetzt aufgebaut, ohne Investor. Und deswegen gehen wir sehr bedacht an unsere nächsten Schritte heran. Und wir wollen uns nicht zu schnell verbrennen. Deswegen gehen wir den Schritt mit dem Einzelhandel zwar langsam an, aber achten darauf, dass wir nicht drei Sachen machen und davon keine richtig gut, sondern dass wir wirklich erstmal schauen, dass wir jetzt unseren Shop richtig schön zum Laufen bringen, Erfahrung sammeln, auch viel Kundenfeedback sammeln, natürlich auch super wichtig. Und dass wir dann gesammelt, vielleicht zum Ende des Jahres, gezielt auf den Retail und auf den Einzelhandel zugehen, weil da gibt es natürlich sämtliche Einzelhändler, die wir gerne noch beliefern würden. Und da sind wir aber wirklich, versuchen wir uns nicht, auch wenn wir sehr ehrgeizig sind und manchmal auch zu ehrgeizig, versuchen uns trotzdem zu zügeln und zu sagen, lieber einen Schritt langsamer, aber dafür dann richtig.
Hey, eine Aktion bei Butni ist ja auch nicht ohne und das ist ja sicher erst der Anfang, denn da sind ja sicher auch die richtigen Kunden und Kundinnen, die das Produkt schätzen werden, oder?
definitiv. Also Butni hat wirklich ein tolles Sortiment, gerade weil auch ein großes Bio-Sortiment dort vorhanden ist, auch sehr, sehr großzügig. Also ich kenne keinen, also bei Müller war ich ehrlich gesagt noch nie so richtig drin, das weiß ich nicht, ich weiß nur, dass Müller sehr, sehr groß ist, aber was mir doch positiv aufgefallen ist, dass Butni sehr, sehr viele Lebensmittel auch hatten, die haben ja sogar auch Kühlregale, also es ist wirklich eine ganz tolle Sache und ich bin überzeugt davon, dass da viele Leute auch hingehen, um eben Lebensmittel einzukaufen.
Glaubt ihr, dass Tempe in Deutschland so in 10 Jahren auch so ein Mainstream-Produkt sein wird wie Tofu?
Ich glaube, es nimmt einen anderen Stellenwert an als Tofu, weil man muss so sagen, Tofu hat immer noch, wenn man Tofu anspricht in der weiten Bevölkerung, wird es oftmals als negativ befunden. Und Tempeh, wenn man es jetzt richtig positioniert, ist es wie eine Leinwand. Also die Leute, wenn sie was kaufen, ist es so, man kann den Markt kaputt machen mit einem schlechten Produkt oder man kann man ihn mit einem guten Produkt erschließen. Und wenn der Kunde zum ersten Mal ein Tempeh probiert, der vielleicht nicht seine Erwartungen oder seinen Geschmack trifft, dann erschließt sich der Markt genauso wie Tofu. Und das ist die Gefahr nachher, Denta. Und das wird sich natürlich zeigen jetzt in den nächsten Jahren, wie sich das verhält.
Was ist denn für euch so der nächste große Meilenstein, wo ihr sagt, das wollt ihr als nächstes erreichen? Ist es eine Produktlinie, ein Investor, ein bestimmter Handelspartner?
Unser Ziel ist es jetzt unter Meilenstein, uns so aufzubauen, dass der Online-Shop gut funktioniert, wir darauf aufbauen können, mit dem Feedback zum Einzelhandeln gehen können und sagen können, hier mit diesen Zahlen könnt ihr unseren Tempeh genauso einsetzen, mit diesem Feedback, das bekommt ihr und ihr bekommt auch Wiederbestellungen.
Melle, du hast vorhin gesagt, ihr habt keinen Investor, ihr finanziert das alles selbst. Was treibt dich denn da persönlich an? Was gibt dir denn da Kraft? Weil das ist ja ein Riesenkraftakt, sowas zu entwickeln und ich muss auch sagen, da habe ich sehr viel Respekt davor und ja, eine sehr große Hochachtung.
Also tatsächlich, ich habe da in letzter Zeit sehr, sehr viel drüber nachgedacht, weil wir sind jetzt 2,5 Jahre dabei und es gibt natürlich immer Phasen, wo es richtig, richtig doof läuft und man eigentlich am liebsten alles hinschmeißen muss und die Frage, warum mache ich das hier eigentlich alles, ganz groß ist, das kennt aber jeder Gründer. Und ich habe für mich verstanden, dass das Allerwichtigste, und das erzählen ja auch immer alle, aber es ist wirklich so, das Allerwichtigste ist die Vision. Und wenn wir nicht so eine starke Vision hätten, dass wir eben das Potenzial von Tempeh sehen und die Probleme vom Kunden kennen und wissen, dass wir Probleme oder Bedürfnisse des Kunden kennen und genau wissen, dass unser Produkt diese Bedürfnisse erfüllen kann und wir auch so viel positives Feedback bekommen von den Kunden. Also das haben wir jetzt auch nochmal gemerkt, seitdem wir den Shop haben, dass die Leute uns schreiben, dass sie den Unterschied schmecken, dass sie sagen, das ist der saftigste Tempeh, den ich bis jetzt probiert habe und ich möchte nie wieder einen anderen Tempeh und ich wusste nicht, dass Tempeh so lecker sein kann und das sind Dinge, die uns antreiben und die uns die Kraft geben, auch diese schwierigen Phasen zu überwinden, aber es ist auch so und das weißt du ja selber, Stefan, dass Gründung und ein eigenes Unternehmen führen einen sehr an die persönlichen Grenzen bringt und ich glaube, da ist es auch wichtig, dass man sich immer wieder Zeiten nimmt, in denen man zu sich zurückfindet und sich auch irgendwo emotional vom Unternehmen löst oder von den Erfolgen oder auch Misserfolgen des Unternehmens löst. Und die Motivation, warum wir das alles alleine machen, ist tatsächlich einerseits, dass wir, also John, ich greife einfach mal vorweg, hat vorher auch in einem Startup gearbeitet und hat das kennengelernt, wie das ist mit Investoren, also was da für ein Druck herrscht und ne, in welche Richtung man auch gelenkt werden kann. Und da haben wir gesagt, wir möchten es zumindest versuchen, das aus eigener Kraft zu schaffen. Und das haben wir auch, würde ich sagen, geschafft. Sonst wären wir heute nicht hier nach 2,5 Jahren. Auch wenn wir natürlich als Gründer immer als allerletztes kommen und erstmal alle anderen immer verdienen. Das ist auch so, muss man sagen. Aber da investieren wir gerne rein, weil wir sehen, dass es wächst.
Vielleicht so ein kleiner Tipp. Ich habe gelernt, es ist, glaube ich, ganz gut, wenn man auf seinem Sofa seine Freunde sitzen hat und nicht seine Kritiker, denn der Wind, der einem draußen entgegenweht, der ist schon hart genug. Also insofern hast du schon recht, die Vision ist das eine, das positive Umfeld und sich letztendlich auch Kraft von den anderen zu holen, von Freunden, von Familie, das ist, glaube ich, auch noch ein ganz wichtiger Aspekt.
Ich muss sagen, dadurch, dass Merle und ich uns sehr gut verstehen, haben wir natürlich auch eine Freundschaft, beziehungsweise wir sind, man muss ja sagen, wir können es ja öffentlich sagen, wir sind ja auch zusammen. Das macht es natürlich.
Also ein bisschen mehr als eine Freundschaft, naja, ist ja auch okay. Ein bisschen
voll Freundschaft. Danke, John. Freundschaft plus. Das bedeutet also für dich.
Das ist ein guter Kumpel und eine Geschäftspartnerin, ne? Hätte das genau. Auch geklärt.
Was macht es eigentlich aus? Also guter Kumpel und eine Geschäftspartnerin, man muss sich auch trennen. Und wenn man einen guten Kumpel hat als Freundin oder auch Geschäftspartnerin, dann kann man auch natürlich ganz anders agieren. Man muss natürlich die Charaktere oder die Rollen darf man natürlich nicht tauschen oder vertauschen in dem Business. Mir war es immer wichtig, muss ich sagen, was zu verkaufen, wo ich hinterstehe. Ich möchte in die Welt hinaustragen, dass vegane Ernährung bzw. vegetarische oder auch pflanzliche Produkte nicht hochverarbeitet werden muss und auch in dem Sinne gesund sein können. Also wir haben ja immer noch oftmals, ja, vegetarisch, vegan, ist hochverarbeitet, ist nicht gesund und möchte auch da so ein bisschen gegenarbeiten. Das ist auch so meine Intention, auch als Koch und als Rezeptentwickler, dass ich zeige, wie man gesund kochen kann. Und das ist für mich auch wichtig, dass man sagt, hey, vegetarische, vegane Ernährung findet Anklang.
Liebe Merle, lieber John, großen, großen Respekt vor eurem Weg. Ich wünsche euch, dass ihr alle Hürden nehmen werdet, die euch da in Zukunft auch noch erwarten werden. Und ich bin sicher, Tempeh wird in den nächsten Jahren eine ganz wichtige Rolle spielen und Fortaste wird dabei sein. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und alles, alles Gute.
Danke, dass vielen wir Dank, dabei Sharon. Sein durften.
Danke.
Für die Einladung und ja, auch für deine Fragen. Vielen, vielen Dank. Hat uns sehr gefreut. Und vor allem, weil du auch, muss man ganz kurz noch letzter Satz dazu erwähnen musst, du warst jemand, der war ganz am Anfang schon auf unserem Weg mit dabei. Und zwar auf der Anuga 2023. Da waren wir ganz, ganz, ganz neu. Und dann kamen wir bei dir vorbei und haben dich gefragt, magst du nicht mal Tempeh probieren? Wir haben hier zufälligerweise Muster im Rucksack dabei. Und ja, du warst tatsächlich ja, ganz am Anfang mit dabei. Und guck mal, jetzt klingelt es. Es passt schon. Genau.
Und ich habe gleich erkannt, es ist ein cooles Produkt. Also insofern freue ich mich, dass ihr gekommen seid.
Danke.
Das war's für heute von Food Fact. Tempeh, Lupinen, Fermentation, Markt. John und Merle haben uns heute in sehr kurzer Zeit sehr viel Klarheit in ein Thema gebracht, das für die Ernährung weit relevanter ist, als die meisten ahnen. Ich nehme aus dem Gespräch mit, Tempeh sollte man unbedingt mal ausprobieren, in der Küche damit experimentieren, falls man es noch nicht getan hat. Wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich sehr über eine positive Bewertung bei eurem Podcast-Anbieter. Das unterstützt die Arbeit enorm und hilft dabei, Food Fact noch mehr Menschen zugänglich zu machen. Vielen Dank fürs Zuhören, Baba und Servus bis zum nächsten Mal.